wie wir mit unseren Konfirmanden über diesen Gottesdienst heute geredet haben, wo wir auch offiziell diesen Kurs zur Konfirmation beginnen wollen, da haben junge Leute gesagt, ob es nicht nett wäre, wenn der Vater eines der Konfirmanden, der doch Musiklehrer ist, an die Witte am Schlagzeug heute begleiten würde, nachdem der Dietmar Höhne sowieso aus dem Urlaub vom Gardasee frisch erholt zurückkam. Danken wir für diese fröhlichen Klänge heute Morgen. Die Freude unseres Lebens kommt davon her, dass wir das Wort Gottes haben. Im Psalm 119 heißt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute kriegt. Wir wollen heute Morgen dem Herrn danken und ihm singen mit dem Lied 333. Danket dem Herrn, soll ein Lobpreis unserem Gott sein. 333. Großer und barmherziger Herr, unser lieber himmlischer Vater, wir können dir so schlecht unser Lob singen und stimmt oft auch so wenig mit unserem Tun überein. Wie oft haben wir deinen Namen gelästert, wie oft haben wir dein Wort verachtet. Es ist uns leid, lieber Herr, und wir danken dir, dass deine Güte und deine Barmherzigkeit an diesem Morgen ganz neu ist. Du suchst jeden von uns. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen deine Führung, dein Reden mit uns erlebt, deine Bewahrung und deinen Schutz. Wir wollen dein Wort immer besser verstehen, damit wir dich kennen und deine Gedanken verstehen. Wir bitten dich, dass unseren Konfirmanden dein Wort aufgeschlossen wird. Gib doch auch, dass unser Zusammensein jetzt hier im Gottesdienst dazu dient, dass wir Hörer deines Wortes und Täter werden. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bekümmert. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Amen. Wir nehmen unser Liedheft zur Hand. Gucken Sie einmal, es ist so verteilt, dass überall Sie in ein Buch hineinschauen können, dann zu zweit. Nummer 760 von Jörg Swoboda und Theo Lehmann von den Jugendgottesdiensten in Chemnitz. Zu uns gekommen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, dass das Wort Gottes in unserem Innern aufgehen muss. 760.
Thank you. Mal sind. Und damit wir das nicht machen, lese ich es einmal vor, damit Sie den Text wirklich zweimal mitnehmen können. Mitmachen.
Du liest am Mikrofon, dann hört es in der Übertragung auch.
Alles klar.
Mikrofon übertragen.
Ich lese das zweite Lied einmal vor. Mit Macht kommt Gottes Wort zu uns Menschen. Es wirkt sich aus mit unbändiger Kraft. Sein Wort ist der Anfang des Lebens, das bei uns heute Neues schafft. Sein Wort ist nicht nur Theorie, die tief in Büchern ruht. Denn klar ist, dass der Herr der Welt das, was er sagt, auch tut. Sein Wort hat Kraft. Das kann der sehen, der hört, was Jesus sagt. Und im Vertrauen auf sein Wort das ganze Leben wagt. Manchmal kommt sein Wort still und sacht, kommt so wie der Tau in der Nacht. Doch seht, was sich am Tag bewegt, wie alles blüht und Frucht entsteht in tausendfacher Pracht. Mit Macht kommt Gottes Wort zu uns Menschen.
Jetzt bitte ich euch Konfirmanden vorzukommen. Wir freuen uns, wir haben eine große Gruppe mit 20 Mädchen und Jungen. Tretet hier vor, hier direkt vor mich. Ich will euch noch ein Wort dazu sagen, nachdem wir das gerade schon im Lied so schön gehört haben. Die meisten Leute heute kennen gar nicht mehr, was die Bibel für eine große Bedeutung hat. Kommt wahrscheinlich davon her, dass wir Leute sind, die alles mit den Augen sehen wollen. Das ist von den ersten Tagen der Bibel an gewesen, dass Gottes Gegenwart nicht mit unseren Augen zu sehen ist. War für einen Abraham und für einen Mose nicht anders. Ersten Worte, dass Gott spricht, und dann geschieht's, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie er zu Adam sprach, wie er zu Mose sprach. Immer der redende Gott. Das Ohr ist das wichtigste Organ zum Glauben. Das Tolle ist, wenn man hört, kann man sogar was sehen. Das hat es vorhin im Lied geheißen, dass ich sehen kann, wie Gottes Wort sich erfüllt. Wird doch ungeheuer viel Erfahrungen damit machen. Ich habe euch 4L wichtig zu machen. Das Wort Gottes muss man lesen. Ja, nur lesen. Erste L. Zweite L, man muss es lernen. Das ist ja immer fremd, weil unser eigenes Ich uns ganz wegzieht. Man muss Gott lieben lernen. Das dritte L. Und noch das letzte, ist ganz wichtig. Man muss das Wort Gottes leben, praktizieren, umsetzen. Wir wünschen euch Gottes Segen und viel Freude mit seinem Wort. Susanne Knecht. Beate Scheuring, Matthias Krumm, Philipp Gebel, Christine Eiche, Micha Steb, Viktor Dautrich, Simone Kirchert, Felix Schmid, Thomas Volkmann, Rosalinde Tump, Jasmin Auch, Katharina Pollack, Sarah Sinn, Jan-Felix Hahn, Julia Rathmann, Esther Katharina Schreck, Johanna Witte, Ira Lehmann, ich hoffe, die haben wir niemanden vergessen, in der Pia Glasen ist im Schulandheim. Dann wollen wir noch miteinander singen das Lied 197, ein Lied, das darum bittet, dass Gottes Wort in unserem Herzen aufgeht. Wir haben Impressionen aus der Urchristengemeinde und heute Apostelgeschichte 20, Verse 17 bis 38. Es war die letzte Reise des Paulus nach Rom, die schon zu seiner Verhaftung führt. Und die wird ein Anlass des Gefangenentransportes mit dem Schiff nach Rom, mit dem Seesturm. Paulus hat nicht mehr Zeit, die Gemeinde in Ephesus zu besuchen, oder vielleicht waren es auch Spannungen, Verfolgung dort, dass Paulus die Ältesten nach Milet in den Hafen bestellt hat. Apostelgeschichte 20, 17 bis 38, Seite 167 in den Bibeln in ihren Reihen. Aber von Milet sandte Paulus nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Hellenisten, sind das die Griechen, die Hellenisten, bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch vom heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Das heißt, jeder trägt selbst jetzt die Verantwortung für sein Leben angesichts des Gerichtes Gottes. Muss jeder Mensch wissen, ob er seine Sachen mit Gott in Ordnung gebracht hat. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu aufsehen, heißt es eigentlich, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das, was oft in der Kirchengeschichte unter dem Bischofstitel lief, war sicher so nicht in der Urchristengemeinde. Es war mehr ein Verantwortungsamt, ein Hirtenamt. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die der Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemand Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte. Sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Ihr Konfirmand, das ist gut, dass wir heute mal so ein Thema haben. Ist die Kirche nicht ein Auslaufmodell? Ihr wisst, dass manche Kumpels in eurer Klasse auch fragen: Wie ist denn das? Da drehen doch immer mehr der Kirche den Rücken zu. In unserem Volk sind es immer weniger Leute, die mit Gott leben wollen. Wie wird denn das überhaupt werden? Vielleicht hat einer von euch im Hintergedanken auch so ein Denkt: Oh, ich will das einmal machen, so eine Konfirmation. Scharf hat er beobachtet, dass sich das gut rechnet, was man alles geschenkt kriegt und so. Jetzt die Frage: Wie ist das mit der Zukunft der Kirche? Paulus sieht das ja sehr kritisch mit der Zukunft. Er spricht von vielen Gefahren, die dieser Gemeinde drohen. Er warnt die Ältesten. Er ist auf seiner letzten Reise und noch einmal begegnet er den Verantwortlichen und er stellt ihnen das noch einmal ganz als wichtige Sache vor und sagt, passt doch auf, das kann passieren, dass das alles weggerissen wird. Nun, wir sind ja mit einer Gemeindegruppe durch die Türkei gereist. Und da hat uns das schon erschüttert, wenn man da an jedem Ort sieht, was da für große Kirchen einmal standen. Und es gibt heute keine Christengemeinde mehr. Alles weggeblasen, erschüttert. Man kann das an vielen Stellen der Welt sehen. Wer durch Nordafrika reist, da waren wahrscheinlich über 10.000 Menschen sonntagmorgens in einem Gottesdienst, in einer Kirche. Heute nur noch ein Trümmerfeld. Der Islam kam und hat alles zerstört. Deshalb müssen wir aufpassen. Ich will es zunächst mal klar machen. Wir Christen haben keine Sorge um die Herrschaft Gottes. Dass Gottes Herrschaft in dieser Welt feststeht, so klar. Das können Sie alle erleben, wo Sie anfangen, Gott zu vertrauen und mit ihm zu leben. Machen Sie ganz große Erfahrungen. Gott lebt und Gott hat die Macht im Himmel auf Erden. Und er hat seinen Sohn Jesus auferweckt. Das ist wahr. Niemand kann das außer Kraft setzen. Ich habe auch keine Sorge um das Wort Gottes. Und wenn so viele das Wort Gottes zerfleddern und zerreden und kritisieren, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Es wird nicht ein Buchstaben vom Wort Gottes aufgelöst. Ihr werdet es mal in der Ewigkeit sehen können, dass alles, was Gott verheißen hat in sein Wort, sich buchstäblich erfüllt hat. Ich mache mir auch keine Sorge um die Mission. Weil viele sagen bei uns heute, ach, sorg dich noch nicht. Ja, ich mache mir keine Sorge um die Mission. Wenn man das sieht, wie in vielen Teilen der Welt die Gemeinden explosionsartig wachsen, das Evangelium von Jesus ist die Botschaft am Ende des zweiten Jahrtausends für den modernen Menschen von heute. Aber ich mache mir Sorge um unsere Gemeinden. Um unsere Gemeinden in Deutschland. Um die mache ich mir Sorge. Mache mir nicht Sorge um die Bibel. Mache mir nicht Sorge um die Herrschaft Gottes. Mache mir nicht Sorge um die Mission. Sondern uns, ihr lieben Konfirmanden, ob ihr, ob wir alle, wirklich Gemeinde Gottes sind. Die Angst habe ich. Ob wir das leben, der Paulus hat das mit solch einer Sorge gesehen, wenn man das liest, wie die geheult haben und wie die sich um den Hals gefallen sind und sich abgeküsst haben. Also einem Kirchenbürokraten musste ja schon das Grausen kommen. Aber das ist ja schön, Gemeinde Jesu, wenn man diese Sorge für andere Menschen hat, ob die wirklich auf dem Weg sind, ob die wirklich dabei sind. Ihr lieben Konfirmanden, uns als Gemeinde bewegt das ganz tief. Ob ihr wirklich das ergreift oder ob das für euch nur ein Flop war, was wir hier machen miteinander in den Stunden des Unterrichts mit der Konfirmation. Ob ihr es ergreift. Ich will wieder drei Dinge unterscheiden, damit man es so ein wenig thematisch ordnen kann. Unter dem fasse ich es mal zusammen. Ob wir Gott allein dienen. Ob wir Gott allein dienen. Also wir haben heute Morgen einen Gottesdienst. Es geht doch in unserem Leben darum, ob Gott das erste und das letzte und das wichtigste Wort in deinem Leben hat. Oder ob du selbst dein Leben bestimmst und steuerst. Der Paulus sagt, ich habe in meinem ganzen Leben immer nur gesucht, Gott zu dienen. Ja, ist das eine Gefahr? Also ich muss euch ehrlich sagen, ihr Konfirmanden, ich habe manchmal sicher schon die Versuchung gehabt, dass ich es euch ein wenig leichter machen wollte. Ich wollte vielleicht manchmal den Weg verbreitern und hätte dann gedacht, ach ja, so genau kommt das nicht drauf an. Ob ihr wirklich so ganz mit Jesus lebt, vielleicht ist Gott auch groß. Nein. Ich will noch mal sagen, es ist so wichtig, dass wir Gott allein dienen. Und das ist sogar die Kernfrage auch für uns heute in Deutschland, für unser ganzes kirchliches Leben. Ob es in allen Entscheidungen um Gott allein geht. Ja, wir müssen doch die Menschen von heute erreichen. Ja, sicher. Aber nur wenn wir Gott dienen, finden wir den Menschen. Es ist ja nicht so, wenn wir den Menschen nachlaufen und das alles nachplappern, was sie sagen, als ob wir dann den Menschen verstehen könnten. Wer Gott dient, findet den Menschen. Das ist immer so. Wo ich Gott an erste Stelle setze, da bin ich ganz nah auch bei den Nöten der Menschen. Das war ja das Geheimnis dieser ersten Christengemeinde, dass sie ganz ausgerichtet waren auf den Gehorsam gegen Gott. Ist das noch die Mitte in unseren Gruppen und Kreisen, dass wir sagen, wir wollen Gott dienen? Darum soll es im Konfirmandenunterricht gehen. Wir wollen Gott miteinander dienen. Wir wollen fragen, wie kann unser Leben ein Lobpreis für Gott werden? Da wird er auch zur Freude kommen. Das hat Gott schon so angelegt, indem er euch erschaffen hat. Und das macht uns auch frei, dass so gut, dass wir nie auf die Lobhudler hören müssen und nie auf die Nörgler hören müssen. Kritik an der Kirche gibt es viel. Wir wollen darauf hören, was will Gott von uns haben? Ich habe Gott gedient, sagt Paulus, lasst das auch künftig so sein, dass das die Mitte in eurem Leben ist. Und dann sagt er, in aller Demut hat er Gott gedient. Warum in aller Demut? Ach, der wusste doch, dass er ein fehlsamer Mensch ist. Und er wusste auch, dass er das gar nicht in der richtigen Weise kann, Gottes Diener sein. Das soll uns jeden Augenblick bewusst sein. Dass wir Menschen sind, die viel falsch machen. Nichts ist schlimmer, als wenn fromme Leute so im Heuchlertum dahermarschieren und sich was einbilden, sollen uns immer dran denken, dass unser Leben von einer ganz großen Not befallen ist, dass in unserem Leben das Böse wurzelt. Nicht bei denen draußen, bei uns. Soll nie möglich sein, dass er hier im Gottesdienst drin sitzt, ohne dass von unseren Fehlern, von meinen Versäumnissen, von meinem Unrecht gesprochen wird. Und dass wir miteinander in aller Demut davon reden. Gottes Liebe lässt mich nicht los. Und ich darf bei Gott meine Lasten ablegen. Paulus dient Gott mit aller Demut. Und er sagt, das machen wir in den Häusern hin und her. Es war schon bei den ersten Christen ein Brauch, dass sie nicht nur in ihren großen Versammlungshäusern zusammenkamen, sondern in Häusern hin und her. Ich finde das auch bei uns so schön, dass da Bibelgruppen gibt und Gesprächskreise in den Wohnungen, dass das unser Leben beherrschen muss. Was will Gott? Wie dienen wir ihm richtig? In dem Vers 30 sagt er, es kommen Zeiten, da ist den Menschen bloß noch wichtig, welche Personen vorne stehen. Nein, um Personen soll es nie gehen. Das ist etwas ganz Übles, wo unter Christen es um Namen geht, um Gruppennamen, um Theologennamen, um Theologenrichtungen, um das soll es uns nie gehen. Wir können es nicht verhindern, dass die anderen uns Schimpfnamen belegen und Schimpfnamen anhängen. Das sind Frömmler oder die sind Verbote, Konservative. Wir brauchen keinen Namen. Wir wollen nur Gott dienen, von ganzem Herzen. Und wir wollen nur, dass ihm die Ehre gegeben wird. Das ist ganz schlimm, wenn Menschen sich binden und verbinden mit Gemeinden. Das soll immer unabhängig sein. Bei aller Liebe, die Leute mit dem Paulus gab, das war ganz unwichtig. Es war am Ende ganz unwichtig. Es gibt sicher manche menschliche Beziehungen, aber das Entscheidende einer Gemeinde ist, dass sie eine Gemeinde Gottes ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wir nie darüber gesprochen haben, dass unsere Gemeinde eine lutherische Gemeinde, dem Bekenntnis nach, spielt da für uns keine Bedeutung. Es hat sie nie einer gefragt, aus welcher Mitgliedschaft sie herkommen. Uns geht es darum, dass wir eine Gemeinde Gottes sind, die Gott dient, die sein Wort hört und ihm nachfolgt. Und dann hat Paulus so großen Wert drauf gelegt, Vers 24, am Ende, ich will die Gnade Gottes bezeugen. Ich will das allen Menschen erzählen. Was ist denn das Was uns zusammenführt, wisst ihr was? Nicht, dass wir besser sind als andere oder mehr können oder lieber sind als andere. Das stimmt ja alles nicht. Wir haben in unserem Leben glasklar erkannt, wie in unserem Leben so viel Böses geschieht. Und da ist uns die Gnade Gottes ganz groß geworden, dass Gott sündige Menschen begnadigt und freispricht und losmacht von der Schuld. Ganz wunderbar, dieses Geheimnis. Ihr lieben Konfirmanden, ich weiß immer, wenn wir über den Punkt reden, da ist oft auch bei euch atemlose Stille. Ihr ahnt was davon. Wenn es das wirklich gibt, Erneuerung, dass man raus kann aus dem Alten, das Böse macht doch nie glücklich, dass es Veränderung gibt, nur da, wo wir bei uns anfangen, da sind wir beim Nächsten. Paulus hat großen Wert darauf gelegt, dass es eine befreiende, eindeutige Wende im Leben geben muss. Das finde ich so schade, dass in vielen Kirchen davon nicht gesprochen wird. Und zwar sagen die Leute, das ist doch komisch, das Wort Bekehrung. Nun können sie es nennen, wie sie wollen. Im Altluther stand das Wort Buße, war genauso schwierig. Da stellen die Leute sich irgendwas Finsteres vor. Wenn Sie mal im Neuen Testament lesen, stellen Sie fest, das häufigste Predigtthema Jesu war, dass er Buße gepredigt hat. Was ist Buße? Ist nichts, dass man, hat auch mit Bußgeld nichts zu tun. Und der Zahlkarte, die hinter dem Scheibenwischer hängt. Was ist Buße? Buße heißt eine Lebenswendung. Deshalb ist das Wort Bekehrung gar nicht so schlecht. Eine Wende des Lebens, das Steuer herumreißen. Warum wird da so wenig davon gesprochen? Wo es doch bei Jesus das Hauptthema war. Das ist ein großer Schaden, an dem die Christenheit kaputt geht, wo man das nicht mehr predigt und sagt. Ob man das auf die Stunde fixieren muss, wenn man diese Wende vollzogen hat, das hat niemand behauptet. Aber man muss in seinem Leben einmal sagen, damals lebte ich anders, heute lebe ich mit Gott und ich habe eine Grundentscheidung gefällt. Ich möchte nicht mehr mein Leben selber bestimmen, sondern ich habe mich dem lebendigen Herrn Jesus Christus ausgeliefert. Liebe Konfirmanden, man wird nicht ins Christentum hineingeboren. Das ist auch nicht eine Scheinangelegenheit, dass es beim Standesamt geführt wird, wie es bei uns in Deutschland der Fall ist. Sondern das ist die Frage an euch, so wurde mal die Konfirmation eingerichtet, ob ihr, weil ihr bei der Taufe euch noch nicht melden konntet, jetzt bewusstes Ja sagen würdet. Ich freue mich, dass einige sich in der Konfirmation taufen lassen. Aber für jeden ist das doch die Frage, will ich es nun selber ergreifen? Da sagt er, ich habe doch das so deutlich gepredigt mit der Veränderung, mit der Buße, mit der Umkehr. Das ist klar, ich habe es euch, habe ich das bezeugt, eine klare Entscheidung ist fällig. Stimmt doch nicht, dass 90% unseres Volkes Christen sein wollen. Ich will Ihnen doch an der Stelle ein bisschen nahe treten und sagen, Sie müssen einmal entscheiden, ob Sie es wollen. Ich sage manchmal im Gespräch, entweder ist der ganze christliche Glaube der schlimmste Betrug, der je in dieser Welt geschehen ist, wenn Christus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott. Und es gibt anders keine Erlösung als durch ihn. Dann ist der schlimmste Betrug oder es ist wahr. Und da muss man sich entscheiden. Man kann nicht mit gebremstem Schaum Christ sein. Und deshalb hat der Paulus immer, wo er kam, hat er Buße gepredigt, Umkehr, eine Entscheidung. Er hat gepredigt vom Gericht Gottes, dass ich einmal vor dem ewigen Gott mein Leben verantworten muss. Ich muss über jedes unnütze Wort Rechenschaft geben. Wir verdrängen das so ganz, da wollen wir nicht davon reden. Doch, das ist wichtig. Und deshalb hat Paulus manchmal auch mit Tränen an Menschen gedacht. Wenn er wusste, die haben das Evangelium von sich gestoßen. Wenn wir wissen, es gehen Menschen zum Sterben, die Gnade Gottes nicht brauchen. Die sagen, ich bin schon recht vor Gott. Und sie belügen sich bis in ihre Todesstunde hinein. Da hat der Paulus so eine Last empfunden. Ich will doch den Menschen das sagen, es ist so nötig, dass man sich entscheidet. Und darum hat er gerungen mit den Leuten. Er ist ihnen in die Häuser nachgegangen, hat Gespräche geführt. Er hat mit ihnen gesprochen. Wie kommst du mit deinem Glauben zurecht? Das ist eben die Not, weil in unserem Leben dauernd diese Wende nötig ist. Wir brauchen sie, diese Umkehr zu Gott. Und darum sagt Paulus, ich habe doch nicht meine Steckenpferde gepredigt. Ich habe doch nicht meine Lieblingsgedanken gepredigt, sondern ich habe vom Reich Gottes gepredigt. Dein Reich komme und die Gottesherrschaft muss in deinem Leben beginnen. Darum soll es im Konfirmandenunterricht gehen, um eine klare Entscheidung zu Jesus. Also das war das apostolische, urchristliche Christentum. Das ist nicht ein Spleen von Ludwig Hofacker Gemeinde hier. Das biblische Christentum. Und noch das Letzte, wir tragen eine große Verantwortung. Da sagt Paulus, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Wir nehmen ja schnell die Verantwortung wahr. Für die anderen. Wir haben gerade Enkel bei uns im Haus und das ist so schön, wenn man das bei Enkeln sieht, wie die alle große Sorge tragen, dass der andere sich richtig benimmt. Die Eltern haben eine Eigenschaft, macht uns keine Schande bei den Großeltern. Und sagen, aber die muss jetzt und immer den anderen. Habt Acht auf euch selbst. Es gilt mir. Man kann euch predigen und selber verwerflich werden. Man muss in seinem Leben sehr darauf Acht geben, ob man wirklich in der Spur Jesu bleibt. Und darum habt ihr eine Bibel. Ob ihr in der Spur des Wortes Gottes bleibt, forscht in der Schrift. Und prüft euch selber, dass wir nicht über irgendwelche Themen reden, sondern dass wir unser Leben verändern und Gott gehorsam werden. Da spricht Paulus von gräulichen Wölfen, die kommen. Das ist ein Bild, das schon Jesus gebraucht hat, dass die Herde, das Bild vom guten Hirten, wie die Herde geführt, da kommen Wölfe, die haben sich kostümiert mit Schafskleidern, man erkennt sie äußerlich gar nicht und die zerbrechen die Gemeinde. Aber interessant, da dachte Paulus nicht an die Verfolgung, die ja in Ephesus schon begonnen hat. Er hat ja mit den Christen in Ephesus die schlimmsten Kämpfe durchgestanden, als sie den Paulus lynchen wollten damals, die Leute von der Goldschmiedezunft. Und der Paulus hat keine Angst vor den Feinden von außen. Das ist auch ein Geheimnis. Die Gemeinde Gottes kann keine Macht der Welt vernichten. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Nur eins kann passieren, dass die Christen selbst die gräulichen Wölfe sind, die das Wort Gottes zerstören, die nicht mehr nach dem Wort Gottes leben, die die Schärfe abbrechen und das Stumpfmachen des Wort Gottes, die die Nachfolge Jesu nimmer deutlich lehren und in den Weg verschleiern. Paulus hatte Sorge. Wisst ihr, ihr müsst es ergreifen wieder, ihr lieben Konfirmanden. Ich will es euch heute wichtig machen. Das ist der Eindruck aus der Urgemeinde. Wenn das so eine schwierige Sache ist, wie hat der Paulus plötzlich da mit den Leuten, ist er niedergekniet und hat gebetet und sie befahlen sich der Gnade Gottes. Herr, du musst mein Leben führen und schützen. Ah ja, ist was Herrliches. Wenn das eure Entscheidung wird, dann ist es wunderbar. Ich kann euch nur sagen, ein reiches Leben öffnet sich euch. Ich habe gedacht, wie kann ich euch das erklären? Da haben unsere Mitarbeiter mir einen Brief gegeben von einer jungen Frau, die hier als in unserem Gottesdienst war, eine Lehrerin, die noch nicht ihre Stelle antreten kann, die noch in der Warteschleife sich befindet. Sie war dann in Afrika und hat dort einen geholfen in einer Mission. Dann ist sie nach Italien gegangen und hat dort geholfen. Und da schreibt sie nun ganz erfüllt und sagt, ich habe in meinem Leben, eine junge Frau, ich habe entdeckt die Not der AIDS-Kranken, die ich pflege, die sie schon in Afrika erlebt hat. Sie sieht die Not von Menschen, die nicht mehr ihr Leben kennen. Ich habe ganz neu mit meinem Herzen erst begriffen, Gott hat viel mehr Ideen und eine Weite, die wir uns nicht vorstellen können und die wir auch nicht eingrenzen können. Ich dachte zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass ich Leute zu mir einladen kann, um Beziehungen zu knüpfen, aber das geht nun in Florenz nicht. Das hat mich bedrückt. Gottes weites Herz ist jedoch echt so wohltuend. So wurde einfach ich eingeladen in so viele verschiedene Häuser, schreibt sie da. Und meine Nachbarn gaben mir sogar ihren Schlüssel für 3 Wochen. Solange sie im Urlaub sein, durfte ich einladen, wen ich wollte. Herrlich. Aber es heißt auch, geduldig zu sein, zu warten, in die Stille zu gehen, auf Gott zu hören und vor allem ihm und seinem Wort gehorsam zu sein. Schwierigkeiten verschwinden nicht mit einem Mal. Es muss geistig gekämpft werden, aber Jesus hat den Sieg vollbracht. Gott schenke uns Ausdauer. Ich hoffe, dass ihr einmal entdeckt, wie Gott euch führt in den Entscheidungen. Der Paulus hatte traurige Zukunft gehabt. Er ging ins Martyrium. Gott hat für euch ein weites Wirken vor und er will euch leiten und führen durch sein Wort. Ich befehle euch der Gnade Gottes. Amen. Und nun singen wir ein Lied vom Wort Gottes, 579, aber Achtung, das haben wir schon mal gemacht. Das Lied steht auf der rechten Seite, wo links das Lied 579 steht. Es ist das Lied von Arno Pütsch, ein Dichter aus unserem Jahrhundert. Und das ist zu vielen Melodien ganz wunderschön zu singen. Und das wollen wir jetzt tun. Es ist ein Wort ergangen, das Lied. Auf der rechten Seite, die Stropheneinteilung ist willkürlich. Wir fassen dann zwei Strophen zu einer Strophe zusammen und singen das zu der Melodie. Valet will ich dir geben. Danke, Herr, dass du durch dein Wort so klar redest und dass dein Wort gültig ist und voller Kraft und Leben. Du hast uns schon so oft im Gewissen getroffen. Du hast uns durch dein Wort oft wieder getröstet und Mut gemacht. Jetzt gib doch, dass dein Wort uns umwandeln und verändern kann. Es ist uns leid, Herr, wo wir in bösen Bindungen stehen. Darum wollen wir diese Wende doch ergreifen. Wir wollen dich bitten für unsere Konfirmanden, dass dies eine wertvolle Zeit wird, auch diese Stunden, die wir gemeinsam zubringen über deinem Wort. Dass wir nicht daherreden, sondern dass du redest und dass wir dir begegnen durch dein Wort. Und da bitten wir, dass auch in unseren Städten und in unserem Land Auch in unserem notleidenden Kontinent Europa Menschen dein Wort wieder entdecken und finden. Und mit deinem Wort das erfüllte und beglückende und fröhlich machende Leben. Wir bitten dich auch, dass du mit uns gehst, wenn wir dein Wort den Mutlosen, den Kranken zusprechen, wenn wir es den Traurigen zusprechen. Gib du Erneuerung deiner Gemeinde und fang du in unserem Leben an, dass wir Täter, nicht nur Hörer deines Wortes sind. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch stehen. Ich habe bloß noch bekannt zu geben an wenigen Punkten. Der Notizenzettel liegt aus mit unseren wichtigen Bekanntmachungen. Da ist auch noch mal vermerkt, dass die Bibelstunde jetzt ein bisschen pausiert. Die Bücher, das habe ich neulich nicht gesagt, da ist ein ganz wertvolles Buch da, wie die Bibelverheißungen über den Juden, über Israel. Lenz Lambert ist Pastor in Jerusalem. Das wichtigste Buch über die erfüllten Verheißungen der Sammlung Israels. Das hat früher über 20 Mark gekostet, gibt es jetzt zum Preis von 4 Mark da drüben. Und dann den kleinen Katechismus Luthers, eine ganz arg schöne Ausgabe. Die Konfirmanden, die gehen da nochmal durch den Katechismus, aber viele von ihnen sagen, ich würde mal gern wieder im lutherischen Katechismus blättern, eine sehr schöne Ausgabe drüben, sehr günstig zu haben. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für das diakonische Werk bestimmt. Und wir nehmen Anteil an der Beerdigung von Judith Oberdorfer, die im Alter von 15 Jahren verstorben ist. Sonnenbergstraße 101.